Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt mit unserer hauseigenen Buchempfehlungsliste. Jeden Monat veröffentlichen wir eine Auswahl mit Lieblingsbüchern der Lesart-Redaktion. Gerade ist die Liste neu erschienen. Steht auf unserer Website: Ein Oktoberkind, ein Coming-of-Age-Roman aus Spanien und eine literarische Selbstermächtigung. Davon handeln drei der Bücher, für die sich Stefanie von Oppen und Miriam C. mitentschieden haben aus unserer Redaktion. Sie sind beide im Studio. Was ist es denn, Miriam, diesen Monat für eine Mischung? Worauf haben Sie den Akzent, den Fokus gelegt?
Die Buchempfehlungen, die wir jetzt für den August zusammengestellt haben, die stehen noch ganz im Zeichen von dem Sommerurlaub. Für viele bedeutet es ja auch Zeit zum Lesen, Zeit zum Reisen. Und deshalb haben wir eine sehr internationale Liste gemacht in diesem Monat. Da kommen die Bücher aus Schweden, aus Dänemark oder von der Insel Teneriffa. Das sind ja alles auch beliebte Urlaubsziele der Deutschen. Und man kann die Bücher dann also entweder in die entsprechende Urlaubsregion mitnehmen oder, wenn man dieses Jahr Urlaub zu Hause macht, kann man mit der Lektüre zumindest eine literarische Europareise machen.
Gehen wir in den Norden, nach Skandinavien, mit dem Oktoberkind von Linda Boström Knausgård. Steht auf Ihrer Liste, Stefanie, und auch wenn es genau das ist, dem die Autorin entrinnen möchte, ja, sie ist die Frau vom berühmten Karl Ove. Wenn das Buch auf der Empfehlungsliste steht, ist es aber ihr anscheinend oder offensichtlich gelungen, aus diesem großen Schatten herauszutreten?
Ja, das kann man wohl sagen. Sie erzählt da ziemlich schonungslos von ihren schweren Depressionen und von ihren Klinikaufenthalten, von den Elektroschocks, die sie da bekommen hat. Sie geht zurück in die schwierige Kindheit und erzählt vom Auseinanderfallen ihrer eigenen, immerhin sechsköpfigen Familie. Das heißt, sie schreibt tatsächlich auch autofiktional wie ihr Mann, aber lange nicht so detailverliebt und in relativ kurzen und prägnanten Sätzen. Und dabei entwickelt sie einen so ganz eigenen, einfühlsamen, ja liebevollen, manchmal auch durchaus humorvollen Ton, trotz der schrecklichen Dinge, von denen sie da erzählt. Und dieser Ton, der hat einen unglaublichen Sog. Und wie gesagt, also obwohl es traurige Themen sind, die sie da abhandelt, ist es ein wirklich wunderschönes Buch.
Wie kommt denn der Ex-Gatte Karl Ove Knausgård in diesem Buch weg? Verändert es auch den Blick auf seine Bücher?
Ja, auf jeden Fall. Zumindest wer noch nicht wusste, dass er im Prinzip seine eigene Familie, sein eigenes Familienleben total ausgebeutet hat und eben seine Frau oft genug sich wirklich so gar nicht von ihm richtig erkannt, gesehen und beschrieben fühlte in seinen Romanen, dem wird es dann spätestens bewusst und der oder die hat dann auch, versteht dann auch, dass sie wirklich immer in seinem Schatten gestanden hat und das ärgert einen geradezu. Und da gibt es auch eine gewisse Parallelität. Also sie ist ja in einer Klinik in diesem Buch, die sie auch Fabrik nennt und auch da wird sie quasi zum Objekt, also zum Objekt, das sie auch jahrelang von diesem Schriftsteller war. Und trotzdem zeugt dieser Roman auch von einem großen Respekt für ihren Mann, muss man sagen. Und paradoxerweise ist es auch eine Liebeserklärung an Karl Ove Knausgård.
Kommen wir zum Roman aus Spanien, so forsch, so furchtlos heißt dieser Roman von Andrea Abreu. Eine Geschichte übers Aufwachsen, von denen gibt es natürlich sehr, sehr viele. Miriam C., was macht ihn denn besonders?
Ja, das stimmt, aber mich hat wirklich dieses Setting des Romans fasziniert. Der spielt nämlich auf Teneriffa, aber jetzt nicht das schöne Teneriffa mit den Stränden, was man vielleicht auch als Touristin schon mal besucht hat, sondern die Geschichte spielt in einem abgelegenen Bergdorf im Norden der Insel und da wohnen eigentlich nur alte Menschen und Kinder. Die Erwachsenen, die sind nämlich alle arbeiten über den Sommer, die putzen Hotels, die putzen Pools oder sind auf irgendwelchen Baustellen und bauen neue Hotels. Und für die zwei Mädchen, die dann die Hauptfiguren in diesem Roman sind, für die bedeutet das eine unglaubliche Freiheit. Also die streuen da rum durch Gärten, durch den Wald, die haben Flohbisse, die pulen sich so die Unterhose aus der Po-Ritze. Also wie so zwei verwilderte Kätzchen sind die da eigentlich. Und in dem Sommer, von dem wir dann da lesen, da entdecken die beiden auch ihre Sexualität, ihren Körper. Und da gibt es dann so sehr intime Szenen und in der Mischung so mit diesen sehr vulgären Szenen auch, die es dann gibt, hat mich das wirklich mitgerissen, dieser Roman.
Ich meine, solche Herkunftsromane, die basieren ja oft auf Erfahrungen, die Autorin oder Autoren selbst gemacht haben. Ist das ja auch so?
Ja, auf jeden Fall. Die Autorin Andrea Abreu, die ist selbst in so einem Bergdorf eben im Norden der Insel aufgewachsen, wo der Roman auch spielt. Und für die Menschen aus diesen Bergdörfern, da gibt es in Spanien immer noch den etwas abfälligen Begriff Mago, bedeutet wörtlich übersetzt eigentlich nur Zauberer, aber das kommt aus der Kolonialzeit und leitet sich ab von Magek, das ist der Sonnengott der Gauchen, also der UreinwohnerInnen von den Kanarischen Inseln. Und den sollen die eben anbeten, weil die vermeintlich so rückständig und unzivilisiert sind. Und diese Vorurteile, was ja eigentlich soziale Ungleichheiten in Spanien abbildet, die thematisiert Andrea Abreu hier auch sprachlich in dem Roman. Also im Original ist das nicht in Hochspanisch geschrieben, sondern in so einer Umgangssprache, und auch in der deutschen Übersetzung von Christiane Quandt kann man das immer wieder nachvollziehen. Also man lernt in diesem Roman So forsch, so furchtlos von Andrea Abreu auch wirklich eine ganze Menge über die Geschichte und über die Kultur dieser Insel.
Von Skandinavien über Spanien. Jetzt denkt man, wir kommen nach Frankreich mit Tour de Chambre, aber nichts da. Es ist ein Roman von der dänischen Autorin Tine Höök, Stefanie von Oppen. Warum dieser französische Titel und was ist das für ein Buch?
Ja, die Lösung, die habe ich selber nicht gefunden, warum es jetzt unbedingt Tour de Chambre heißen muss. Also Zimmertour klingt wahrscheinlich einfach zu banal. Auf jeden Fall ist eine Tour de Chambre eine Partytradition in dänischen Studentenwohnheimen, und da richtet also jeder Bewohner, jede Bewohnerin ihr Zimmer auf ganz besondere Weise her und bietet da auch irgendwas Besonderes an. Und die ganze Bewohnerschaft in diesem Studentinnenwohnheim zieht also eine ganze Nacht von Zimmer und Zimmer, hat viel Spaß dabei. Und in diesem Falle geht es tatsächlich auch um eine Tour de Chambre, die 10 Jahre zuvor stattgefunden hat und bei der ein Student ums Leben gekommen ist. Also ein guter Freund von der Erzählerin und ihrer Freundin, und die es in diesem Buch ganz viel geht. Und nun sind sie beide eingeladen zu einer Gedenkveranstaltung an diesen Verstorbenen, eben wieder in diesem Studentenwohnheim. Und da erinnern sie sich zurück.
Was ist denn an diesem Roman dann so außergewöhnlich, dass sie es unseren Hörer und Hörerinnen so ans Herz legen?
Also das Besondere ist, dass auf jeder Seite dieses Romans immer nur ein paar Sätze stehen. Also es sind eigentlich Kurznachrichten, die da hin und her gehen. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe im ersten Moment gedacht, als ich das sah, oh Gott, was ist denn das für ein Roman, wenn da einfach nur immer teilweise nur 2 oder 3 Sätze auf einer Seite zu finden sind. Aber es ist wirklich großartig, wie die Tine Höök ja so eine Art Stream of Consciousness entfaltet. Also zeitlich und thematisch geht es hin und her und vor und zurück. Und es geht um ihre besondere, eben die Ich-Erzählerin und deren Freundin, die beide eben auch gute Freundinnen von diesem verstorbenen August waren. Und dann geht es eben, aber auch es geht, die Ich-Erzählerin schreibt auch gerade einen Roman. Und dann ist die eine ist auch Mutter. Und es geht also um Schreiben, um Kunst, um Mutterschaft, um Liebe, um Eifersucht, um Verrat und natürlich auch um den Tod. Und am Ende dieser luftigen, aber faszinierenden 300 Seiten fragt man sich, warum andere für diesen emotionalen Effekt eigentlich 1000 eng beschriebene Seiten brauchen.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, 2, 3 Sätze auf einer Seite, aber hört sich auch faszinierend an. Dankeschön, Stefanie von Oppen und Miriam C. über unsere Lesart-Literatur-Bestenliste für den Monat August. Im Netz finden Sie sie mit allen Titeln unter www.deutschlandfunkkultur.de.